Voice-over aus.
Shalom, liebe Geschwister, ich grüße euch zur heutigen Predigt. Bevor wir in den Lobpreis gehen, kommen die Ansagen. Morgen, übermorgen, Donnerstag und Samstag beten wir für die Konferenz um 12 Uhr im Telefonkonferenzraum. Die normalen Gebetszeiten bleiben bestehen. Und wir wollen jetzt den Herrn loben. Und wir wollen ihn jetzt loben. Seid ihr bereit? Yeshua, du bist Herr. Yeshua, du bist Herr. Yeshua, du bist Herr. Ich steh vor dir im Herr, der Herr. Ich steh vor dir im Herr, der Herr. Yeshua, du regierst. Yeshua, du regierst, mein Gott. Yeshua, du regierst. Steh vor dir, dem Herrn, der Herr. Ich steh vor dir. Ich will dir dienen, Herr, will dich preisen, Herr, denn du bist König, Herr. Ich will dich preisen, Herr, will dich loben, Herr, du regierst, du regierst. Dein Name ist so wunderbar, Yahweh, steh vor deinem Thron, mein Gott. Dein Name, wunderbar, Yahweh, ich bete an in Ewigkeit vor deinem Thron. Ich bete an vor deinem Thron in Ewigkeit. Dein Name ist so wunderbar, Yahweh. Ich bete an vor deinem Thron in Ewigkeit. Amen. Ich will preisen dich. Ich will loben dich in deiner Herrlichkeit. Amen. Ich will preisen dich. Ich will loben dich. Du bist König der Könige, o Herr. Du bist König der Könige, o Herr. Dein Name ist so wunderbar, Yahweh, ich bete an vor deinem Thron in Ewigkeit. Dein Name ist so wunderbar, Yahweh, ich bete an vor deinem Thron in Ewigkeit. Ich preise dich, du bist herrlich, Herr. Du
hast den Sturm gestillt in mir. Ich preise dich und lobe dich, mein Gott. Du hast mich gesalbt mit Freudenöl. Dein Name ist so wunderbar, Jahweh. Vor deinem Thron in Ewigkeit. Dein Name ist so wunderbar, Jahweh, ich bete an vor deinem Thron in Ewigkeit, mein Gott. Dein Name ist so wunderbar, Jahweh, ich bete an vor deinem Thron. Dein Name ist so wunderbar, ja, ich bete an vor deinem Tod, Ewigkeit, Amen. Ich preise dich und lobe dich, mein König und mein Gott. Ich lobe dich und preise dich in Ewigkeit, Halleluja. Dein Name ist so wunderbar, ja, ich bete an vor deinem Thron. Dein Name ist so wunderbar, Jahweh, ich bete an in Ewigkeit vor deinem Thron, Amen. Dein Name ist so wunderbar, Jahweh, ich bete an vor deinem Thron in Ewigkeit. Dein Name ist so wunderbar, ja, ich bete an vor deinem Thron in Ewigkeit.
Dank sei dir, Jesus, dass du der Herr bist. Du bist der König aller Könige.
Yeah. es erklingen Psalter und Hafen vor dir. Wir rühmen dich in Ewigkeit und wir spielen dir ein neues Lied und ich bete an in deinem Heiligt. Du bist König, du bist Herr. Und deinem Heiligtum. Du bist König, du bist Herr. Ich bete an in deinem Heiligtum. Du bist König, du bist Herr. Du bist heilig.
Shalom, liebe Geschwister, wir wollen uns heute mit einem Thema befassen, welches ziemlich ernst ist und herausfordernd ist. Liebt ihr herausfordernde Predigten? Ich denke mal ja. Ne? Mir hat jemand mal gesagt, ich falle aus dem Rahmen. Halleluja, und so muss es auch sein. Und wir wollen den Herrn danken und loben. Zuerst noch eine Ansage. Ich bitte euch, ich danke jedem Einzelnen, der jetzt vorhin im Gebet dabei war, bei der normalen Gebetszeit, aber auch für die Konferenz. Es war eine gesalbte und gesegnete Gebetszeit. Ich soll die Agape-Gemeinschaft grüßen von meinem geliebten goldenen Bruder Pastor Philipp. Ja, für mich ist er aus Gold. Halleluja. Ich soll euch alle grüßen von Pastor Philipp, der mein Mentor ist. Und ich danke dem Herrn, dass es einfach gut ist mit uns und dass wir wirklich voller Freude sein dürfen. Ich möchte heute über ein interessantes Thema sprechen, was wir im Lukas-Evangelium finden. Zwei Stellen wollen wir aus dem Lukas nehmen. Wir wollen zuerst einmal darüber sprechen, was Jesus über den Nächsten sagt. Es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus der Herr ist. Und wir haben gestern oder vorgestern darüber gesprochen, was Jesus den Jüngern gesagt hat und haben darüber gesprochen, über die Speisung der 5000. Heute wollen wir darüber sprechen, was der Herr eigentlich von uns möchte und warum wir für manche Leute ein Ärgernis sind. Könnt ihr das verstehen? Ein Ärgernis, weil manche Leute damit nicht klarkommen, wie wir leben. Viele Menschen sagen, ja, ich glaube an den Herrn. Ja, wie schön ist es doch, an den Herrn zu glauben. Ich habe dem Herrn mein Leben gegeben und wir kuscheln uns in die Plüschdecken der Gemeinden und bleiben in den Bänken sitzen. Ich habe gestern von jemandem gehört, der dann leider nicht mehr in die Gemeinde kam, weil einfach die Leute sagen, ja, mit behinderten Menschen zum Beispiel kann ich nichts anfangen, sind mir zu eine hohe Belastung. Aber bevor wir jetzt anfangen, möchte ich beten. Und danach wollen wir ins Wort gehen. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du der Herr bist, dass du uns segnest, dass du jetzt bei uns bist und dass du uns erfüllst mit deiner Liebe. Herr, sei du jetzt bei uns und sei du in unserer Mitte. Segne jedes einzelne Wort und sei du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich euch sagen, dass in den letzten Tagen viel war. Darum habe ich dann was Älteres reingestellt. Es war einfach zu viel. Ich habe viel zu tun gehabt und daher ist es so gekommen. Und heute ist die Predigt etwas später, weil ich etwas länger geschlafen habe. Seht es mir nach. Halleluja. Aber dann habe ich es auch gebraucht. Schlagt mit mir auf Lukas, Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Please open the book of Luke, Chapter 10, Verse 25 to 37. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jeschua auf die Probe zu stellen. Das ist schon mal gut, ne? Stellen. Fragte er ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Das ist interessant. Hier stand ein Gesetzeslehrer auf. Ein Mensch, der studiert war. Heute würde man sagen Theologe. Vielleicht ein Pastor, der auf dem Papier Pastor ist. Wie sagte mein Freund Paul Westering, der kommt aus der Nähe von Wiel, der sogenannte Papierchrist. Geburt, Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung. Oh, das ist der Papierchrist. Das ist Paul Westering, kommt aus der Nähe von Wiel. Ob er noch lebt, weiß ich gar nicht. Jedenfalls hat er das immer so gesagt. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und sagte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Eigentlich, dieser Mann ist gelehrt. Gelehrt! Hat vielleicht der katholische Priester seine Weihe empfangen und denkt, jetzt ist er der Allwissende. Oder der evangelische Pastor, der normale Pastor, hat vielleicht da studiert und mehrere Sachen gelesen und ist ein belesener Mann. Paulus, sein Lehrer, war Gamaliel, das war also ein hochwertiger Schriftgelehrter. Und dieser Schriftgelehrte fragte ihn nun, was muss ich tun, um das ewige Leben? Das müsst ihr euch mal vorstellen, ein Tempellehrer. Ein Mensch, der da jetzt war. Der stand auf und fragte Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jeschua sagte zu ihm, was steht im Gesetz? So, also, er hat ihm eine Gegenfrage gestellt, ne? Der hat ihn gefragt, was muss ich tun? Und der hat gefragt, was steht im Gesetz? Er hat noch nicht mal in Frage gestellt, dass er also ein Gelehrter ist. Jesus hat ja auch gesagt, was willst du eigentlich? Du bist doch gelehrt, du musst es doch wissen. Er hätte sich ja auch über diesen Schriftgelehrten stellen können, weil er der Sohn Gottes ist. Aber er fragte, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Noch eine Frage. Was steht im Gesetz und was liest du dort? So, hat den Schriftgelehrten also richtig herausgefordert. Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deine Nächsten sollst du lieben, wie dich selbst. Jeschua sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jeschua, wer ist mein Nächster? Eine berechtigte Frage, ne? Wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jeschua, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der Barmherzigkeit an ihm gehandelt hat. Da sagte Jeschua zu ihm, dann geh und handle genauso. Dann geh und handle genauso. Liebe Geschwister, man muss wissen, dass die Samaritaner nicht beliebt waren in Jerusalem. Wir können es nachlesen auf dem Weg nach Jerusalem in Lukas Kapitel 11. Die ungastlichen Samariter. Da lesen wir es ganz deutlich, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, nahmen sie ihn nicht auf und Thomas, Baron, hätte genauso gehandelt wie Johannes und Jakobus, sollen wir Feuer und Schwefel auf die Leute herabregnen lassen. Und Jesus nahm sie beiseite und wies sie zurecht. Ich war früher genauso. Die waren sauer, die Jünger. Er war der Sohn Gottes. Nicht, die hatten ihn aufgenommen. Aber die Samariter und die Juden mochten sich nicht. Das war früher. Und hier wird nun beschrieben, da kam ein Priester. Also einer, der im Heiligtum dient. Predigt. Und meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. der sich dahin stellt vorne, ich diene dem Herrn und ich bin der Tolle und der Beste. Ich bin der Tolle und der Schöne. Und ich habe ja nicht gesündigt. Der Herr hat, also der Priester kam und sah den Mann liegen. Und sagte, nee, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss jetzt an den Altar Gottes gehen und muss dort dienen, am Altar. Und jetzt kommt noch das Schlimmere. Dann kam ein Levit, ein Lobpreisleiter. Ein Mensch, der den Lobpreis leitet. Ein Mensch, der die Gemeinde darauf vorbereitet, in die Gegenwart Gottes zu treten. Sah ihn und ging weiter. Tat nicht das, was Gott wollte. Der Lobpreisleiter, nee, ich habe jetzt Wichtiges. Um 9:30 ist Lobpreisvorbereitung für den Gottesdienst. Da kann ich meine Hände nicht blutig machen. Der liegt da blutig. Ist halb tot, soll ein anderer sich drum kümmern. Ich bin nicht dazu berufen. Ich bin dazu berufen, die Gitarre zu nehmen und den Herrn zu preisen. Bin dazu berufen, Gott die Ehre zu geben. Gott die Ehre zu geben. Und dann kam ein Samariter, sah ihn, hatte Mitleid, hob ihn auf sein Reittier, brachte ihn in eine Herberge und versorgte ihn. Versorgte ihn mit allem, was er brauchte. Er versorgte den Verwundeten, goss Öl und Wein. Das ist immer Öl, Wein zur Desinfizierung und Öl zur Salbung, damit die Wunden abgedichtet sind. Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Brachte ihn in die Herberge. Und am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und sagte, einen für ihn und einen für den Verunfallten, und sagte, sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir geben, wenn ich wieder zurückkomme. Wer hat nun gehandelt an ihm? Der Barmherzigkeit an ihm geübt hat, dann geh und handle ebenso. Das sagt Jeschua zu jedem Einzelnen von uns. Gehen wir in die heutige Zeit. Wer ist heute der Samariter? Wer ist heute der Samariter, der vielleicht durchgeknallt und tätowiert ist? Ich lösche gleich mal ein paar Sachen aus. Meine Frau hat mich draufgebracht heute. Leute, die nicht gewollt sind in der Gesellschaft, sind die Samariter. Sind Leute nicht aus der eigenen Gemeinde, sondern Leute, die am Rand stehen, Leute, mit denen die Gesellschaft abgeschlossen hat. Leute, die ja einfach, schlicht und ergreifend für den anderen da sind. Damals war ich in Hannover in der Gemeinde und da war die Nächstenliebe groß geschrieben. Zumindest damals. Jetzt gibt es die Gemeinde leider nicht mehr. Und wir haben uns jeden Abend getroffen und haben gebetet und haben Zeugnisse uns ausgetauscht, was der Herr getan hat, und waren richtig glücklich, wie Gott gewirkt hat. Und ich bin nach Eisenach gezogen, weil ich da geheiratet hatte. Und war dort in der Baptistengemeinde. Und ich war der dumme Wessi. Der aus den neuen Bundesländern, aus den alten Bundesländern kam. Ich war der dumme Wessi, der keine Ahnung hatte. Hab meine Freunde allein gelassen aus Zuliebe, aus meiner Frau. Und dann haben mir Leute noch vorgehalten, ich hätte zu wenig Opfer gebracht. Zu wenig Opfer gebracht. Weil ich manche Sachen dann im Alleingang gemacht habe, ohne meine Frau zu fragen. Zum Beispiel Computer gekauft, um mich weiterzubilden, um irgendwie eine Arbeit zu bekommen. Ich war arbeitslos. Meine Frau hat damals im Jugendamt gearbeitet und den ganzen Tag saß ich allein zu Hause. Meine Frau wurde von ihrer Schwester, also meiner Schwägerin, die mich auch nicht mochte, eingeladen zum Geburtstag. Ich durfte nicht mit. Meine Frau ist dann hingegangen. Ich war dann allein zu Hause und ja, und hatte Freunde, mit denen die Gesellschaft nichts zu tun haben wollte. Ich hatte Freunde, Ursula hat mich da drauf gebracht heute Morgen. Hatte Leute, die waren der einzige Soziale, der vernünftig war, war ein Polizeibeamter, der wohnte bei uns im Haus, hatte eine Frau und zwei Kinder. Aber die anderen Freunde, die ich um mich gesammelt hatte, waren Strolche. Ich sag's mal auf Deutsch. Der eine saß im Gefängnis, weil er seine Frau erschlagen hatte. Der andere war Zuhälter. Der hat mehrere Bordelle gehabt. Aber wenn ich Hilfe gebraucht hatte, wenn ich jetzt einkaufen musste oder irgendwie, und ich habe die angerufen, die Leute waren da. Ich habe CB-Funk gehabt, damals, wer noch CB-Funk kennt. CB-Funk ist ja eigentlich, früher hat man sich dann verständigt, die LKW-Fahrer. Und den größten Stolch oder Schuft, den ich um mich rum hatte, war ein Mann, der aus Schrot und Korn war, der Sprengsätze gebaut hat und was weiß ich. Aber der Mann hat mir geholfen. Wenn ich irgendwas, der war begabt, handwerklich, der war richtig gut drauf und der hat mir geholfen. Samariter. Leute, die nicht gut angesehen waren. Leute, die am Rand der Gesellschaft standen, die mit denen keiner etwas zu tun haben möchte. Wer will schon mit einem zu tun haben, der jemanden erschlagen hat? Kann mir das einer sagen? Würdest du dem die Hand geben, wenn der in die Gemeinde kommt? Und der sagt dir, ich habe jemanden erschlagen, ich bin gerade aus dem Gefängnis gekommen? Würdest du den in den Arm nehmen und würdest sagen, Jesus liebt dich? Sei mal ehrlich zu dir selbst. Wir sagen so leicht, lieben wir den Nächsten. Jetzt haben wir diese Klimakleber, die sich an der Straße festkleben, weil sie die Welt verändern möchten. Weil sie merken, in der Welt läuft was falsch. Und die Christen merken es noch nicht mal. Laufen mit der Regierung konform und sagen, ja, alles ist richtig, was die machen und alles ist gut. Und wir sind ja richtig und wir kuscheln uns und singen summ, 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 Bienchen, summ herum. Und dann singen wir vielleicht noch alle meine Entchen schwimmen auf dem See und merken eigentlich gar nicht, dass die Gemeinden untergehen. Blub, blub, weg waren sie. Der Teufel freut sich, weil die Christen nicht aufstehen und anfangen zu beten. Zum Beispiel. Und ich war damals in Eisenach und damals waren die Leute, die waren nicht beliebt. Eine, die war auch auf CB-Funk, war eine Prostituierte, die hat über Funk ihre Kunden angefunkt, das waren LKW-Fahrer. Und dann sind die LKW-Fahrer zu der nach Hause gefahren. Ich habe dann noch ganz stolz weil damals habe ich den Polizeifunk abgehört, damals konnte man das noch, in den 90er Jahren ging das noch, weil man noch so ein altes Radio hatte. Und wir haben dann den Leuten, wenn die Lkw-Fahrer dahin wollten zu den Mädchen, weil ich keine Gemeinde hatte. Aber dennoch war Gott da. Und der Herr hat mir die Leute an die Seite gestellt. Ich habe dann einen kennengelernt, der war Zuhälter. Und der hat gesagt, wenn du ein Problem hast, dann rufst du mich an. Ich hatte eins, da habe ich ihn angerufen und das bekam den Leuten nicht gut, die mir die Probleme verursacht hatten. Das war meine Gerechtigkeit, bis ich dann nach Gotha zog. Das war 1999. Und kam dann in die Gemeinde und da ging dasselbe Spiel von vorne los. Man wollte sich mit Behinderten nicht abgeben. Nein, das musst du akzeptieren, dass du da nicht mit im Lobpreis mitspielen kannst. Wir wollen das nicht. Und dann habe ich mich zurückgezogen und hatte dann auch Freunde. Da war bei uns in der Gegend eine Gaststätte, die hieß Onkels Bierstübchen. Das war, um es mal so, eine verräucherte Vorstadtspelunke. Da saßen Leute, mit denen keiner zu tun haben wollte. Einer hieß Elia, war aber ein negativer Elia. Und vor dem hatte jeder Angst. Das war der schlimmste Verbrecher in gesamt Gotha. Aber der Mann hat mir geholfen. Wenn ich Probleme hatte, ich hatte dann Probleme mit Umzugskartons und ich habe dann die Leute, diese rauen Gesellen aus der Gaststätte geholt und die haben mir geholfen. Innerhalb von einer Stunde war alles erledigt. Wir haben dann zusammen gegrillt, die Nachbarn zogen sich zurück. Und ich habe den Leuten von Jesus erzählt. Ich bin auch gewiss, dass die Leute das auch wahrgenommen haben. Leute, die nicht gewollt sind. Es waren Leute, die um mich herum waren, die mich, mein ehemaliger Chef würde jetzt sagen, nicht ganz hasenrein waren. Leute, die mit denen die Leute nicht zusammen sein wollten. Leute, die nicht mit den anderen Gemeinschaft haben wollen. Und ist es nicht heute in unseren Gemeinden genauso? Da kommt jemand in der Gemeinde, ich sag's jetzt mal, mit pinken Haaren, mit grünen Haaren, mit gefärbten Haaren. Da kommt jemand in die Gemeinde mit Schlangen auf der Lederjacke und vielleicht Springerstiefel. Würdest du dich mit demjenigen an den Tisch setzen? Ketten behangen? Vielleicht Ohrringe im Ohr? Und derjenige hat vielleicht sein Herz am rechten Fleck, weil er selber Scheiße im Leben erlebt hat. Und sagte, tiefer kann ich nicht fallen. Ich bin schon tief und sieht noch einen, der noch tiefer gefallen ist und richtet denjenigen auf. Oh, was für ein Dorn im Auge der Gemeinden. Und derjenige kriegt damit, eigentlich hätte ich das genauso tun sollen. Ich hätte genauso helfen können und hab's nicht gemacht. Helfe deinen Nächsten, handle ebenso. Geh und handle ebenso. Geh und handle ebenso. Und da sind vielleicht Leute, die Leute um sich sammeln. Vielleicht sind die Leute durchgeknallt, richtig durchgeknallt. Und die Leute kommen damit nicht klar, weil du vielleicht in deinem Hemd, in deinem Flanellhemd und deiner Flanellhose und deinen Lackschuhen dort sitzt in der Gemeinde. Und da ist jemand, der vielleicht Sozialhilfe kriegt und der vielleicht von dem bisschen den Leuten noch versucht zu helfen mit seinen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen und merken, dass der Finger Gottes auf die Leute gerichtet ist Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Handle ebenso. Heute sind es nicht die Samariter, heute sind es vielleicht die Migranten, heute sind es vielleicht die Punker, Rocker. Als Ursula und ich hierher gezogen sind nach Waldkappel, hier in die Friedenstraße war verrufen. Da wohnen nur Verbrecher. Da wohnen nur Leute, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Interessant ist, dass die Friedenstraße abseits liegt. Es ist eine Einbahnstraße und ziemlich außerhalb des Ortes. Der Herr hat uns aber absichtlich hierher geführt. Und hier in der Friedenstraße wohnte eine Familie, die wohnt nicht mehr hier. Der Mann kam aus dem Maßregelvollzug. Ich habe mich mit der Frau unterhalten. Die Frau war ziemlich fertig. Keiner wollte mit der Frau was zu tun haben. Ich habe mich lange mit der Frau unterhalten. Kam aus dem Maßregelvollzug, war drogenabhängig, der Mann. Hat Wirtschaftskriminalität, also hat Beschaffungskriminalität getan. Und ich habe mich mit dem Mann hingesetzt und Schach gespielt. Zum Ärgernis der Nachbarn. Der gibt sich mit dem ab. Mit dem Verbrecher. Mit dem Verlierer. Wir sind die Besseren. Wir sind die Schöneren. Ich habe mich mit dem unterhalten. Habe ihm eine Bibel gegeben. Leider ging es dann bergab mit dem Mann. Er musste die Wohnung verlassen, hat eine Räumungsklage gekriegt. Verschwand. Ich weiß nicht, ob das Wort Gottes in ihn aufgegangen ist. Aber wir haben zusammengesessen, haben gegrillt, haben auch manches Bier zusammengetrunken und haben uns unterhalten. Aber der Herr hat mich benutzt. Und es bedeutet, für uns als Christen, wir haben Herausforderungen zu bestehen. Wir müssen uns den Herausforderungen stellen, die um uns herum sind, die um uns herum sind. Und das bedeutet, wir müssen durch das enge Tor gehen. Wir müssen durch das enge Tor gehen und müssen das hinter uns lassen, was gesetzlich ist. In den Gemeinden, die Leute gehen in die Gemeinden, preisen den Herrn, aber preisen sie ihn wirklich? Mit dem Munde preisen sie mich, doch ihre Herzen sind weit entfernt von mir, steht im Jesaja. Mit ihren Lippen bekennen sie mich, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Wir müssen näher wieder zu Gott zurückkommen. Wir müssen wieder zum Herrn zurückkommen. Wir müssen Gott suchen. Mit den Lippen bekennen sie mich, aber mit dem Herzen sind sie weit entfernt von mir. Wenn die Herausforderungen kommen, den Herausforderungen, die wir uns stellen müssen, wenn der Nächste in die Gemeinde kommt. Schnell sind wir dabei, um zu urteilen. Schnell sind wir dabei. Ja, der glaubt nicht an Jesus, weil er anders lebt. Weißt du denn, Bruder oder Schwester, weißt du, wie wirklich seine Herzensauffassung ist? Vielleicht ist er näher an Gott dran, als wir erwarten. Vielleicht ist derjenige näher am Herrn dran, als du und ich wissen. Weil Gott kennt jeden. Und es kann sein, dass der Mensch uns vielleicht suspekt ist, weil er vielleicht anders ist, weil er vielleicht nicht in dein Schema hineinpasst. In dein Schema. Er passt nicht in deine Gedanken rein. Aber ich will dir sagen, was Jeremia hierzu sagt. So spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Das heißt, Gottes Wege sind unergründlich. Gottes Gedanken kannst du nicht erfassen. Unser menschlicher Verstand kann zwar vielleicht im Ansatz, dass wir Christen sind, dass wir an den Herrn glauben, aber wir können nicht begreifen, was Gott vielleicht mit der Frau oder dem Mann vorhat, wenn er in die Gemeinde kommt. Und wenn wir dann urteilen, ja, der ist falsch und der lebt nicht so und das ist nicht bibelkonform und was weiß ich, oder das, nee, da kann ich nicht mitgehen. Weißt du denn, was Gott mit dem Menschen vorhat? Und wenn wir vielleicht den Menschen wegstoßen, geht er verloren und dann sind wir dafür verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich. Wir müssen den Menschen zu Christus Jesus hinlieben. Du und ich sind dazu berufen. Und ich will euch das jetzt zeigen. Wir lesen jetzt nochmal Lukas 13, Vers 22 bis 30. Please open the book of Luke, chapter 13, verse 22 to 30. Lukas 13, was das bedeutet. Wir lesen es abschnittweise und nehmen es dann auseinander. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Hier sagt Jesus, er zog von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Heute ist es so, Evangelisationsteams sind auf der Straße, verkündigen das Wort, Jesus liebt dich, Halleluja. Man verteilt Bibeln und erhebt seine Statistiken und sagt, oh, ich habe 100 Neue Testamente verteilt. Weißt du denn, ob das Testament, was da verteilt worden ist, nicht in den nächsten Mülleimer landet? Wichtig ist, dass wir in die Neuen Testamente eine Kontaktadresse hineinschreiben. Handynummer. Dass derjenige oder diejenige sich mit uns in Verbindung setzen kannst, dass du ihn weiter betreuen kannst. Das ist genauso, du bringst ein Kind zur Welt, die Frauen können damit reden, Tina, ne? Und du würdest das Kind in den Nachbarraum legen. Ach, irgendwie wird es schon werden. Ich sag dir ganz ehrlich, das Kind würde verhungern, oder? Das heißt, du hast eine Verantwortung. Wenn du jemanden zu Jesus geführt hast, die Saat, du kannst nicht einfach das Saatgut in die Erde legen und sagen, erledigt sich von selbst, sondern was macht man? Du musst die Pflanzen begießen, düngen, damit die Pflanze aufwächst. Jetzt lesen wir weiter. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen und klopft an die Tür und ruft, Herr, mach uns auf. Er wird euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr sagen, wir haben mit dir gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Bis hierhin. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt in einer Zeit stehen, wo Gott Sachen vorbereitet. Er bereitet Sachen vor. Der Herr bereitet Sachen vor. Das heißt, hier sagt Gott, wenn die Tür zugeht, bin fest davon überzeugt, es ist nicht mehr viel Zeit. Der Herr rüstet jetzt seine Kinder zu und dann wird es eine Zeit geben, da wird die Tür zugehen. Und die Christen werden laufen, 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 laufen. Und dann wird es zu Ende sein. Dann wird er weiter sagen, Vers 27. Er wird erwidern. Also Jeschua. Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir. Ihr habt all Unrecht getan. Da werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und man wird vom Osten und Westen, vom Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Geschwister, ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, wir werden jetzt in einer Zeit sein und viele werden sagen, ja, ich preise den Herrn und es ist alles richtig, wie ich Gott lobe und preise. Und dann wird es manchen geben, der Leute verurteilt, weil sie anders sind. Sie sind anders. Sie sind, ja, ich sag's mal so, vielleicht schwarz angezogen. Vielleicht viele Kreuze umhängen. Vielleicht, ja, weil er anders glaubt als wie du. Aber sein Herz am rechten Fleck hat und hilft. Leute sammelt, die verloren sind. Leute sammelt, die, wo andere Leute sich nicht antrauen und sagen, nee, das ist nicht meine Berufung. Ich bin doch was Besseres. Ich bin heilig. Ich bin gereinigt. Und lehne mich in meinem Plüschstuhl zurück und warte, bis die Gondel von Venedig kommt und mich in den Himmel abholt. Was sagt der Herr? Er sagt nicht, lehne dich zurück. Und ruhe sanft und warte, bis ich komme. Nein, er sagt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle und lehret sie alles zu verstehen, was ich euch geboten habe und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, Jesus sagt, ich bitte, bitte geht in die Welt. Verkündigt mein Wort. Und ich bin ja irgendwie bei euch. Sondern er sagt, siehe, du sollst darauf gucken. Du sollst darauf sehen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, der Herr ist mit dir. Was hast du denn Angst? Wenn du jemanden begegnest, der aus dem Rahmen fällt, was hast du denn Angst, Bruder oder Schwester, wenn er aus dem Rahmen fällt? Oder was steht es uns zu, jemanden zu verurteilen, der anders ist? Der anders ist als du und als ich. Es kann sein, dass das jemand anders ist und dass der völlig neben der Kappe ist. Aber ich will dir eins sagen. Derjenige, der Ja, derjenige, der da ist, der vielleicht anders ist, ist vielleicht näher am Herrn dran, als wir alle erwarten. Und der hat vielleicht viel mehr das Wort Gottes begriffen, als wir. Es ist so leicht daher gelesen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und tu denen Gutes, die, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dieser Samariter, dem Verunfallten geholfen hat. Da war ein Levit, ein Mensch, der im Lobpreis im Tempel gedient hat und gesagt hat, ich habe da jetzt keine Zeit zu, ich kann mir meine Hände nicht schmutzig machen, der liegt im Mist. Die Straße war ja nicht so geteert wie heute. Dann war der vielleicht blutverschmiert. Und du musst den hochheben. Und dann sind deine ganzen tollen Sachen, dein Anzug mit Blut befleckt. Und der Levit hat gesagt, nee, das kann ich machen. Und der Priester erst recht nicht. Nee, dann bin ich ja verunreinigt, wenn ich den anfasse. Wir müssen verstehen, wenn wir auf die Straße gehen und das Evangelium, und viele sagen dann, ja, wir haben 200 Johannesevangelien verteilt und die Gespräche waren gut, aber was ist nach diesen Gesprächen? Die Leute gehen von dann und derjenige, der das Wort verkündet hat, hat seine Statistik wieder erweitert um 200 verteilte Johannesevangelien. Es ist wichtig, wenn wir evangelisieren, und das wollen wir am 5. März, am 4. März, so Gott will, wollen wir es entweder am 2. März oder am 3. oder 4. März tun, müssen wir eine Handynummer in diese Evangelien hineinschreiben, damit die Leute, denen wir ein Evangelium gegeben haben, anrufen können. Oder umgekehrt, damit wir Kontakte haben. Und wenn dann derjenige kommt und du hast den Kontakt zu demjenigen und du pflegst denjenigen, indem du ihm von der Botschaft erzählst, indem du demjenigen zuhörst, indem du denjenigen, damit du denjenigen führst ins Gebet, du trägst im Gebet. Und wenn du dann denjenigen, und derjenige sagt, ich habe nichts zu essen, weil mein Hartz-IV-Antrag noch läuft. Und eins haben wir noch nicht verstanden. Solange die Leute noch Hartz IV bekommen, und ich bin jetzt richtig provokant, wer jetzt ausschaltet, den nehme ich es auch nicht übel. Aber wir müssen in den Gemeinden lernen. Ich kannte einen Prediger und der Mann war ein Mann von Schrot und Korn. Hartwig Henkel. Ein Bibellehrer aus der Gemeinde auf dem Weg, und dann gibt es dann solche Leute, die sagen, das ist falsche Charismatik, den kann man nicht zuhören. Aber der Mann hat gesagt, was er gedacht hat. Weiß nicht, ob er noch predigt. Jedenfalls, ich habe den in den 90er Jahren in Bad Gandersheim erlebt. Der hat gesagt, solange bei euch in den Gemeinden noch jemand Sozialhilfe bekommt und solange bei euch in den Gemeinden jemand noch Hartz IV bekommt, habt ihr das Wort Gottes nicht verstanden. Das ist hart, ne? Hat ein Eisenach gesagt, ist er rausgeflogen aus der Gemeinde. Ich bin dann mit hinterhergegangen, ich sage, Hartwig, du hast was Gutes gesagt. Da habe ich noch in Eisenach gewohnt. Und dann kamen dann die sogenannten klugen Geschwister an, die sehr reich waren. Ja, aber Gott hat das doch geschaffen. Liebt einander, so wie Christus euch geliebt hat. Liebt einander, so wie Christus euch geliebt hat. Wenn wir müssen verstehen, wir müssen uns gegenseitig helfen. Der eine hat Brot, der andere hat, was weiß ich. Wieder ein anderer hat die Gabe zum Zuhören oder zum Organisieren. Und so muss ein Zahnrad in das andere hineingreifen. Und wenn dann die Gemeinden funktionieren und leben, dann sagen die Leute, wie kann das sein? Warum ist das so? Und dann kommen die Leute auf uns zu. Wisst ihr, dass die Leute Hunger haben nach dem Wort? Wir sind schnell dabei, die Klimakleber zu verurteilen. Da kenne ich auch Leute, die gesagt haben, ja, sollen die Autos drüber fahren, fertig. Er hat sich erlebt. Gerade die Leute brauchen Jesus. Das ist unsere Herausforderung. Die Klimakleber wollen... Ich klebe mal am Apostel Karin, ne? Die Klimakleber wollen die Welt verändern. Die sehen, in der Welt läuft was falsch. In der Welt läuft was falsch. Sie haben aber Hunger nach Frieden. Sie haben Hunger nach Veränderung. Und wenn wir die Welt nicht verändern, wer dann? Und wenn wir nicht... Jesus sagt, aus den Kindern, aus den Säuglingen, aus den Säuglingen und Unmündigen hast du dir ein Lob verschafft. Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Wisst ihr, weil die Steine sind? Sind die nicht Gläubigen? Wisst ihr das? Das sind die Leute, die nicht an Gott glauben. Die wollen die Welt verändern, dann werden die schreien. Dann kann es sein, wenn wir Christen nicht aufstehen und das Wort verkünden und die frohe Botschaft ihnen bringen, dann werden andere Leute die Botschaft bringen. Eine Botschaft des Verderbens, eine Botschaft der Blutigkeit, eine Botschaft des Zankes und des Streites. Wollt ihr das? Wenn die Klimakleber aufstehen und sagen, die Welt wird kaputt gemacht. Ihr macht die Welt kaputt. Und wir wollen jetzt Veränderung. Wir wollen, die sehnen sich nach Frieden. Die sehnen sich nach Harmonie und Einheit. Ich habe gestern einen Bericht gelesen von Lichtkörper, Aufstieg und noch irgendwas, sowas Komisches. Aber was die Frau geschrieben hat, die sehnt sich nach Frieden, nach Einheit, nach ja, Anerkennung, nach familiär. Wir müssen das Verlorene sammeln. Du und ich, wir sind dazu berufen, das Verlorene zu sammeln. Das Zerstörte zu sammeln. Und das waren Leute, die Bettler, Blinde, die riefen Hosianna, gelobet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Das waren Leute, das waren nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da im Tempel waren. Und da das gesagt, sondern es waren die Leute, die überhaupt nicht anerkannt sind. Blinde Menschen, lahme Menschen, Prostituierte, Zöllner. Leute, die nicht gewollt waren, sind in der Gesellschaft. Diese Leute, die sind berufen und die haben gesagt, gelobet sei der, der kommt im Namen des Herrn, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Die haben es erkannt, dass Jeschua der Sohn Gottes ist. Und die haben Jeschua gelobt. Und dann haben die Pharisäer gesagt, die sollen die Klappe halten. Und Jesus hat gesagt, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Dann werden die Steine schreien. Das Schlimme ist, dass viele Gemeinden, Ursula und ich haben es erlebt, wir waren 2007, ich werde es nie vergessen, es war der 14.07. und Ursula und ich bekamen Besuch. Und Gerda, Gerda lebte da auch noch. Wir bekamen Besuch von einem Gemeindeältesten. Und Ursula hatte es schon immer auf dem Herzen, Leuten zu helfen, die am Rand stehen. Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, alleinerziehende Mütter. Und. Leuten zu helfen, die, ja, die einfach, Leuten zu helfen, die keiner haben will. Als ich in Stadtroda war, in der Gemeinde, da waren Leute, da war einer, der hat sich als Engel Gabriel gesehen. Der war psychisch krank und er war völlig durch. Aber was der gebetet hat, wenn der gebetet hat, dann sind die Sachen passiert. Vor dem haben die Leute Angst gehabt. Vor dem haben die Leute Angst gehabt. Der hat gebetet und die Sachen sind passiert. Gott hat ihn gehört. Gott hat ihn gesehen, wie seine Herzenshaltung ist. Und der Herr hat ihn erhört. Halleluja. Halleluja, wir danken dem Herrn. Und der Herr ist gut, wir danken ihm. Es ist nicht gut, was wir für Abschlüsse haben. Das zählt irgendwann nicht mehr. Wenn wir vor Gott stehen, dann zählt nicht, ob wir Abitur haben, ob wir einen Doktortitel haben oder sonst was. Vor Gott sind wir alle gleich. Am Sonntag stand in der Losung, am Samstag, nackt bin ich gekommen und nackt werde ich von der Welt gehen. Ich kann nichts mitnehmen. Ich kann noch so viele Güter und Reichtümer haben auf dieser Erde. Nackt bin ich geboren worden. Ne, ihr Frauen, ihr wisst das, die ihr Kinder bekommen habt, die kommen nackt auf die Welt. Leider haben wir schon erlebt, dass auch schon Freunde von uns gegangen sind. Ich denke, das haben wir auch schon erlebt. Und dann werden diese Leute auch nackt von dieser Welt gehen, egal wie viel diese Menschen hatten, oder? Das heißt also, wir werden das erleben, dass diese Menschen von dieser Welt gehen. Und dann heißt es, ja, er hatte ein großes Charisma und er hat so viel bewegt auf dieser Erde. Aber was nützt das, wenn derjenige sich nicht für den Herrn entschieden hat? Dann ist derjenige in der Hölle von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist dieser Mann oder Frau, wenn sie denn von der Welt gehen, sind diese Leute verloren. Da können wir machen, was wir wollen. Die können noch, mich hat jemand mal gefragt, ja, aber wenn derjenige Gutes tut, nützt das denn nichts? Sie müssen die Botschaft hören und sie müssen ihn, den Allmächtigen, der auf dem Thron sitzt, empfangen. Und sie müssen ihn empfangen und müssen ihn aufnehmen in ihre Herzen. Und müssen sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben und verändere mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Dann wird das Leben verändert werden und dann heißt es, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns, den Nächsten zu lieben. Herr, lehre uns, dein Wort zu leben. Und das sieht so aus. 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, du und ich, wir sind Botschafter, die das Evangelium bringen. Ich finde das immer erschreckend, wenn Leute dann schreiben auf Facebook, ja, wir haben evangelisiert. Wir haben 200 neue Testamente verteilt, aber leider hört man dann nichts mehr weiter, was aus den Leuten geworden ist. Ich möchte diesen Fehler nicht machen. Und ich bete echt darum, wenn ich das Wort Gottes verkünde, dass ich mit diesen Leuten in Kontakt bleibe, weil wir müssen diese Leute, wenn die dann noch mehr Fragen haben, müssen wir diese Leute ins Boot holen und müssen den Leuten sagen, so und so ist das. Dann lade die Leute zum Kaffeetrinken ein. Ich bete jetzt dafür, schon für den Sommer. Bin ja jetzt bei den Stammtischsängern. Und wir singen ja alles Mögliche. Natürlich auch christliche Sachen, aber auch andere Sachen. Aber ich habe vor, im Sommer ein paar davon einzuladen zum Grillen. Und dass man dann zusammen singt. Und vielleicht hier in den Häuserblocks, wo die Leute sind, dass die Leute das hören und dass sie Freude daran haben. Es ist genug Elend gewesen in den letzten 3 Jahren. Genug. Und dass wir diese Leute ins Boot holen. Und dadurch, dass du die Leute dann einlädst und nicht nur sagst, Jesus ist der Herr, sondern dass die Leute dann eingeladen werden in die Gemeinden. Dass die Leute eingeladen werden in die Gemeinden. Oder zu Hause. Zu Hause fängt es an. Wenn du die Leute einlädst zum Grillen, dann unterhält man sich und irgendwann kommt man auf den Glauben zu sprechen. Und ich kann dir eins sagen, wenn du dann auf den Glauben zu sprechen kommst, dann werden die Leute sehen, ja, warum lebst du so? Warum machst du das so? Weshalb machst du das so? Wieso machst du das so? Und dann kannst du das sagen, weil ich Jesus Christus liebe. Ja, aber du siehst Jesus doch nicht. Und dann kannst du sagen, Jesus lebt in mir und ich in ihm. Und dann kannst du den Leuten von Jesus erzählen. Und ich garantiere dir, Jesaja sagt, mein Wort kehrt nicht leer zurück. Das Wort wird nicht leer zurück. Und er wird sein Wort bestätigen. Apostel Karin und ich, wir haben es am Donnerstag erlebt. Nee, Freitag. Ursula und ich waren einkaufen. Halleluja. Wir waren auf dem Parkplatz vom Edeka-Markt. Wir haben eingekauft. Und Ursula hat den Schlüssel verloren vom Auto. Den Zündschlüssel. Ohne Zündschlüssel kann das Auto nicht starten, richtig? Ohne den Geist Gottes kannst du nicht vorangehen. Ohne den Ruach HaKodesh kannst du nicht vorangehen. Und früher habe ich mich aufgeregt. Früher hatte ich gesagt, vielleicht kann die Frau nicht aufpassen, dass sie den Schlüssel behält. Wenn ich jetzt noch nicht gläubig wäre. Gott sei Dank, ich bin gläubig. Und Gott sei Dank, ich liebe meine Frau. Und was habe ich getan? Ich habe das einzig Richtige getan. Rufe mich an in der Not. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Rufe mich an in der Not. Warum vergessen wir das immer? Warum vergessen wir das? Die Telefonnummer Gottes, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten. So will ich dich erretten. Und du wirst mich preisen. Schön, ne? Das heißt, rufe mich an in der Not. Rufe mich an in der Not. Rufe den Herrn an. Ich habe die Apostel Karin angerufen, Ursula hat den Schlüssel gesucht. Da steht in Matthäus 7, Vers 7, wer suchet, der findet. Wer suchet, der findet. Und dann habe ich mit Apostel Karin gebetet. Und wir haben angeordnet, dass der Schlüssel wieder da ist. Und Halleluja, der Schlüssel hat sich wieder angefunden. Wir haben noch nicht mal Amen gesagt, da war der Schlüssel wieder da. Lag im Toilettenhäuschen. Ursula war auf Toilette. Und da muss man 50 Cent reinschmeißen. Und dann habe ich ihr 50 Cent gegeben. Und wir haben gebetet. Und der Heilige Geist hat Ursula dorthin geführt, wo der Schlüssel war. Er hat das Augenmerk, aber Gott wollte angerufen werden. Nicht aus der menschlichen Kraft, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Zacharia, Kapitel 4, Vers 16. Zacharia. Und hier ist das Augenmerk. Das heißt, wir dürfen anordnen. Wer sucht, der findet. Wenn du suchst, dann wirst du finden. Wenn du Gott suchst. Halleluja, Halleluja. 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 Und wenn du da bist, Halleluja. Und wenn du anfängst, Gott zu suchen, und du hast vertraust auf den, es gibt ein Lied, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Halleluja. Halleluja. Weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Und das heißt, Apostel Karin und ich haben gebetet. Wir haben gebetet und haben den Herrn angerufen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du wirst mich preisen. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Halleluja. Und wir haben gebetet und der Schlüssel war wieder da. Wisst ihr was, wenn der Schlüssel weg wäre, das ist so ein elektronischer Zündschlüssel. Die Dinger kosten 300-400 €. Da hätten wir einen ADAC anrufen müssen, hätte die Reparatur, wenn der Schlüssel wirklich weg wäre, 800-900 € gekostet. Gott hat Gnade geschenkt. Der Schlüssel war wieder da. Ist Gott nicht gut? Wir haben letztes Jahr so viele Dinge mit dem Herrn erlebt. Und so viele wunderbare Dinge mit dem Herrn erlebt. Zu Apostel Karin gesagt, der Dienst entfaltet sich. Heute hat Pastor Philipp gesagt, er hat zwei Worte bestätigt. Und die konnte er nicht wissen. Halleluja. Pastor Philipp hat gesagt, dass ich das Verlorene sammle, wie David. Und das habe ich gestern im Kopf gehabt mit der Höhle Adulam, wo der David mit seinen Mannen in der Höhle Adulam saß. Der Saul wollte ihn töten. Da waren Leute, die wollten den David als Lehr. Und Gott hat ihn erwählt als König. Manche haben es mitgekriegt, am 7. Januar habe ich gewaltige Angriffe gekriegt. Aber Gott hat es nicht zugelassen, er hat seine schützenden Hände über mir gehalten. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich auf ihn vertraue. Ich vertraue dem, der auf dem Thron sitzt. Ich vertraue dem, der in den Himmeln wohnt. Der Herr sagt in seinem Wort, weil mich festhält deine starke Hand, vertrau ich still. Ist das nicht gewaltig? Wenn Gott deine Hand festhält, du bist an der rechten Hand Gottes und er greift zu, der Herr, und hält deine Hand. Halleluja. Da kann um dich herum alles sein. Schau nur auf ihn. Oder stell dir vor, er nimmt deine beiden Hände in die seinigen. Und du guckst den Herrn an. Und du schaust nur auf ihn. Und rechts und links und hinter dir, da tobt die Welt. Weil die Leute das nicht wissen. Und jetzt sind wir wieder bei den Klimaklebern. Die Klimakleber. Die Leute, die... Da sind die Verbote ausgesprochen worden vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren sind die Verbote ausgesprochen worden. Da hat man dann gesagt, ja, du darfst dies nicht, du darfst das nicht und dies darfst du nicht und jenes darfst du nicht. Und es reicht den Leuten. Und die Wut hat sich entfaltet, Silvester, in negativer Hinsicht. Das hat sich entfaltet in einer negativen Auswirkung. Weil die Leute, die eine Uniform sich als was Besseres vorkommen und dann passieren solche Sachen und du als Christ, wir hauen in dieselbe Kerbe und sagen, na, die Leute soll man einsperren, die Klimakleber, da soll man mit dem Auto drüber fahren und hat sich's erledigt. Wir sollten lieber für die Klimakleber beten und sollten lieber für diese Aktivisten beten und sollten ihnen die Botschaft bringen, damit die Leute gerettet werden, damit die Leute gezogen werden ins Reich Gottes. Und ich sag dir an, die Klimakleber werden die besten Verkündiger des Evangeliums werden. Die Leute, die völlig durchgeknallt sind. Die Leute, die völlig neben der Kappe sind. Die Leute, die völlig neben der Radspur laufen. Wenn die sich entscheiden für den Herrn, die verstehen die Bibel vielleicht besser als wir alle. Die verstehen die Bibel vielleicht besser als wir alle. Und ich kenne einen, der hieß Jan Günther. Jan Günther, kann ich euch empfehlen, das Buch Der Hooligan gibt es zu kaufen bei SCM. Also kann ich nur empfehlen, das Buch spielt in Deutschland. Und dieser Mann hat alles gemacht. Der hat auf Leute geschossen. Der hat einem Polizisten einen Lungensteckschuss verpasst. Und dann ist er in den Knast gekommen und kam nach Bad Gandersheim und hat gesagt, war da zur Kur. Und hat gesagt, Jesus, wenn du mir begegnest, dann will ich mich entscheiden für dich. Da kam ein Bibelschüler von der Bibelschule und dann hat er den gefragt, bist du Jesus? Und er hat ihm von Jesus erzählt. Und dann hat er sich entschieden, heute verkündigt dieser Mann dieser Hooligan, dieser Jan Günther, verkündigt heute das Evangelium den Jugendlichen und geht dorthin, wo es richtig gefährlich ist. Berlin-Marzahn, Berlin-Neukölln, Prenzlauer Berg, wo kein normaler Christ hingehen würde. Aber da geht der Mann hin. Er holt die verloren. Und diese Klimakleber und diese Leute, wie auch in Lützerath, wo das Dorf jetzt geräumt worden ist, die haben alles verloren. Ihr müsst euch vorstellen, da sind Leute, die haben Häuser gebaut. Die Großeltern, vielleicht die Urgroßeltern. Und jetzt kommt die Regierung und sagt, wir wollen Braunkohle abbauen. Was ja CO2 produziert. Komisch, ne? Aber das ist nicht umweltverschmutzend, aber Silvesterfeuerwerk. Das produziert angeblich zu viel Feinstaub, ne? Wenn ich ein Holz, wenn ich Kohle verbrenne, dann produziert das keinen Feinstaub. Da kommt dann wunderschöne, warme Meeresluft, oder wie geht das? Ich will euch eins sagen. Und diese Leute haben alles verloren. Bäckereien, Fleischereien, die haben alles verloren. Und denkst du, die Leute, die kommen dann und sagen, oh, gelobt sei die Regierung. Wir müssen der Regierung untertan sein. Gelobt sei die Regierung, was sie uns Gutes getan hat. Die Leute haben alles verloren, die haben ihre Existenz verloren. Und dann sagen die Leute, wir haben nichts mehr zu verlieren, also schießen wir auf Polizeibeamte, schießen wir auf die Leute, die angeblich den Staat vertreten, den sogenannten, Klammer auf, Rechtsstaat, Klammer zu. Weil die Leute sagen, wir haben alles verloren, wir haben nichts mehr. Es gibt nichts mehr, was uns, ja, mein Eigentum ist weg, wir wurden enteignet, uns wurde alles weggenommen. Was soll ich dann noch auf diesen Staat vertrauen? Und jetzt kommst du. Und jetzt komme ich. Gehe hin in alle Welt und verkündige das Evangelium und lehre sie alles zu verstehen, was ich euch geboten habe, und taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jetzt kommst du. Und jetzt kommst du, um ihnen die Botschaft zu bringen. Jetzt kommst du, um ihnen zu sagen, es gibt etwas, eine Hoffnung. Und lad sie ein. Und ich garantiere dir, wenn die sich entscheiden für den Herrn. Wenn die sich entscheiden für den lebendigen Gott. Diese Leute werden laufen. Und diese Leute werden das Wort verkünden. Leute, die nicht in der Lage sind, Leute, die keiner haben will, die werden das Evangelium verkünden. Früher waren es die Zöllner, die Fischer, die Leute, die raue Gesellen, die Zeloten. Simon der Zelot, das waren Aufständische, die sich gegen die Römer erhoben. Die haben die Römer nicht gestreichelt und haben gesagt, oh, du bist ein braver Römer. Die haben die umgebracht. Und diesen Zeloten hat Jesus erwählt. Petrus, das war ein rauer Geselle. Man sagt ihm nach, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn Petrus grollt, gibt's Rachengold, war früher eine Währung. Einige haben behauptet, der Petrus hätte viel gesoffen. Die Fischer, das waren raue Gesellen. Die haben gesoffen, die haben gehurt. Das waren Leute, mit denen keiner zusammen sein wollte. Auch die Müller waren nicht viel besser. Man sagte den Müllern nach, das waren Betrüger. Müsst ihr mal in die Geschichte gucken. Aber diese Leute hat der Herr erwählt. Diesen Samariter hat Gott erwählt und er hat dem Nächsten Gutes getan, hat gesagt, er hat 2 Denare. In Matthäus Kapitel 18 lesen wir, da sollte die Tempelsteuer bezahlt werden. Früher war es ja so, heute ist es die Kirchensteuer, damals war es die Tempelsteuer. Und Petrus hat kein Geld gehabt, weil er das Geld durchgebracht hat, denke ich mir mal. Und Jesus sagt, wirf die Angel aus, den ersten Fisch, den du herausholst, öffne ihm das Maul und du wirst ein 2-Drachmen-Stück haben. Und dieses 2-Drachmen-Stück, das nimmst du und bezahlst diese Steuer für mich und für dich. Für die anderen hat er das nicht gemacht, aber für Petrus. Und dieser Petrus, der ein rauer Geselle war, ein richtig rauer Geselle, der war also nicht ganz ohne. Du bist Petrus, auf dir, auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen oder meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ein paar Kapitel weiter hat dieser Petrus, auf den der Herr seine Gemeinde baut, auf diesem Felsen, du bist Petrus. Dieser Petrus hat Jesus verleugnet. Hat ihn dreimal geleugnet, dass er ihn kennt. Und dann ist er umgekehrt. Und hat Buße getan. Und als er Buße tat, was hat er dann gemacht? Dann ist er hingegangen, hat die anderen Jünger wieder gesammelt. Die anderen sind alle abgehauen. Als Jeschua gefangen genommen wurde. Und Petrus, und wem ist der Herr zuerst erschienen? Den Frauen. Weil dann immer so geredet wird, ja, Frauen dürfen nicht sagen in der Gemeinde, das Weib habe zu schweigen. Nein! Wem ist er denn zuerst erschienen? Maria und der anderen Maria, der Frau des Klopas, das war noch die Frau eines Beamten von Herodes und der Salome. Und was ist dann passiert? Dann sind die Frauen zurückgegangen zu den Jüngern. Und was ist dann passiert? Dann ist Petrus losgezogen. Petrus hat zuerst das Grab erreicht. Und was hat er festgestellt? Die Frauen hatten recht. Die sind doch nicht so unwissend. Gott hat sich den Frauen zuerst offenbart. Warum? Weil die Frauen gefühlsbetonter sind als wir Männer. Ist mir heute Nacht bewusst geworden. Wir Frauen sind gefühlsbetont. Die Frauen sind gefühlsbetonter. Die kriegen viel mehr mit im Geist als wir. Glaubt mir. Hört auf eure Ehefrauen. Wenn eure Frauen was sagen, hört auf sie. Hört auf sie. Halleluja. Hört auf eure Frauen. Wenn die was sagen, dann hat das einen Grund, dann prüft das vor Gott und hört auf sie. Die Schwester Phöbe in Römer Kapitel 16. Phöbe hat sich für die Armen eingesetzt, für die Diener Gottes, weil wir Männer dazu nicht in der Lage sind. Leider. Lydia, die Purpurhändlerin, können wir nachlesen, die hat die ganze Gemeinde geschmissen. Die hat alles organisiert. Frauen sind die besten Organisatorinnen, besten Managerinnen. Verkennt das nicht. Wenn ich irgendwas mache, dann frage ich meine Frau, kann ich das so machen? Wenn sie sagt, ja, das ist richtig so, dann tue ich das so und es ist immer richtig. Denke immer daran, der Herr ist gütig. Der Herr ist gütig und barmherzig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Geh und handle ebenso. Es kann sein, dass Leute sagen, ja, der ist nicht richtig gläubig, weil er halt andere Einstellungen hat. Aber sein Herz ist so nahe an Jesus, dass er das tut, was der Herr sagt. Es kann sein, dass derjenige vielleicht mehr tut und sagt. Und darum will ich euch ermutigen, lasst uns beten auch für diese Klimaaktivisten, für diese Klimakleber, weil sie arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Sie sind arm. Sie trauern, weil ihnen vielleicht ihre Häuser weggenommen wurden, weil da Braunkohle abgebaut werden soll, geopfert für die Braunkohle, für die erneuerbaren Energien. Passiert so viel Ungerechtigkeit bei uns im Land. Es gibt ein Lobpreislied, ein altes Lobpreislied, da heißt es, lass mich sein, ein Bote deines Friedens. Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Und du sollst ein Bote seines Friedens sein. Wir sollen nicht ein Bote des Hasses sein, die dann sagen, ja, wenn der Klimakleber sich auf der Straße fest mit dem Auto drüber fahren, hat sich's erledigt. Auch wenn wir das schlimm finden, dass die so handeln, aber wir wissen nicht warum. Vielleicht, weil ihnen die Häuser weggenommen worden sind, weil ihnen vielleicht das Eigentum weggenommen worden ist. Da haben Leute gebaut und sie wurden enteignet. Man hat ihn einfach weggenommen. Der Staat hat es sich unter den Nagel gerissen. Mit welchem Recht? Und das rächt sich. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott nicht mehr lange wartet, bis das Gericht kommt. Wir müssen Gott die Ehre geben. Und vielleicht bist du und ich dazu ausersehen, zu diesen Leuten hinzugehen und zu sagen, es gibt jemanden, der dich so nimmt, wie du bist. Es gibt jemanden, der dich so versteht, wie du bist. Und dieser jemand wartet auf dich. Dieser jemand ist für dich da. Dieser jemand heißt Jeschua. Und dieserjenige hört dir zu und entscheidet sich für den lebendigen Gott. Und der geht zu seinesgleichen und bringt die Leute zur Umkehr. Dann ist es gut. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt durch die enge Tür gegangen sind. Und dadurch, dass wir durch die enge Tür gegangen sind, ist der Herr in unserer Mitte und er wird es gut tun. Damit will ich die Predigt jetzt beenden. Lasst uns auf die Worte unseres Herrn hören. Geh und handle ebenso. Es gilt für mich, es gilt für jeden Einzelnen von uns. Unser Nächster kann um die Ecke sein. Gestern habe ich mich aufgeregt. Auch, da habe ich aber auch Buße getan, weil jemand meinen Keller aufgebrochen hat. Da habe ich auch keine guten Gedanken gehabt. Aber hinterher habe ich da auch Buße getan. Wir müssen Gott verstehen. Lasst uns ihm die Ehre geben und ihm dienen, damit er zu uns sagt, komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Ich will zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, hab Dank, dass du jeden Einzelnen segnest und dass du jeden Einzelnen motivierst, wenn wir das Wort verteilen, dass wir dein Wort den Menschen bringen. Sei du bei uns und stärke uns und zieh uns mit den Seilen deiner Liebe an dein Vaterherz, dass die Menschheit erkennt, du hast den Sohn gesandt. Du bist der, der sitzt auf dem Thron in Ewigkeit. Habe Dank dafür, Vater im Himmel, dass du in unserer Mitte bist. Sei du bei uns, habe Dank. Helfe du uns und stärke uns. Danke, Vater im Himmel, dass du bei uns bist, dass du uns hilfst. In Jesu Namen. Amen. So stärke euch der lebendige, ewige Gott. Und so Gott will und wir leben, wenn wir uns morgen wieder hören. Es grüßt euer Thomas. Shalom.
Voice-over ein. Sprach 3, Gau, Welt, Akt 5, Wiedergabe 15, Sie anhalten.